In vielen Unternehmen geht in den nächsten Jahren 30 bis 50% des Wissens verloren. Und nicht, weil es niemand hat, sondern weil wir es im Alltag einfach zu wenig teilen. Und während alle darüber sprechen, wie wir KI besser einsetzen können für uns, spricht keiner darüber, wie wir das Wissen effektiver nutzen können für uns. Und in dieser Folge spreche ich daher mit einer absoluten Expertin, wenn es um das Thema Wissensmanagement geht, Christine Block. Und wir sprechen darüber, wie wir, ja, das Wissen in Organisationen wieder besser nutzen können und wie Organisationen damit zukunftsfähiger, innovativer sind, was das mit Führung zu tun hat und ja, wie sich das dann eben auch positiv auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirkt. Sei gespannt auf ein tolles Interview und los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesund Erfolgreichs Podcast. Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, da ich einen wunderbaren Gast bei mir habe, Christine Block. Sie ist Expertin fürs Wissensmanagement. Hallo Christine.
Hallo. Sehr schön, dass ich da sein darf.
Freut mich auch sehr. Magst du dich einmal zu Beginn gleich mal vorstellen, damit alle wissen, wer du bist und ja, was sie vielleicht auch über dich wissen müssen, dass sie das Gefühl haben, dass sie dich gut kennen?
Oh, das ist echt eine gute Frage, dass Sie mich gut kennen. Okay, also mein Name ist Christine Block. Ich begleite viele Organisationen bei dem Thema Wissensmanagement und Wissenstransfer. Das heißt, bei Wissensmanagement bin ich sehr strategisch unterwegs. Viele Organisationen haben irgendeine Art von Wissensmanagement, aber häufig nicht strukturiert, nicht nach dem Wissensmanagement-Kreislauf, so dass viel Wissen in der Organisation gar nicht sichtbar wird, beziehungsweise auch gar nicht genutzt wird. Mit KI glauben viele, sie können jetzt die Abkürzung nehmen, aber die Hausaufgaben müssen leider trotzdem gemacht werden. Und auf der anderen Seite begleite ich ganz viele Wissensträger, die gerade so im Babyboomer-Alter sind, das heißt, die in Rente gehen. Und da versuchen wir, dieses Wissen sozusagen in die Organisation reinzutragen, denn die haben einen wahnsinnigen Schatz, den wir so wahrscheinlich auch so nie wieder sehen werden. Nämlich sie kennen die Organisation noch von innen, sie wissen, warum Entscheidungen so laufen und nicht anders und sie haben ein historisches Wissen. Das heißt, Wissen baut ja immer auf Wissen auf und wenn wir dieses Wissen sozusagen verlieren, weil die Wissensträger, Trägerinnen sozusagen in Rente gehen, dann entsteht auf vielerlei Hinsicht Löcher, die einfach die anderen, die weiterhin in der Organisation sind, nicht drauf zugreifen können, weil es einfach weg abwandert sozusagen und eben nicht, und das betrifft vor allen Dingen nicht Einzelpersonen, sondern es betrifft leider ganze Abteilungen. Mhm. Ich habe Kunden, die haben identifiziert, dass 30 bis 50% ihrer Mitarbeitenden in den nächsten 6 Jahren gehen. Und wenn man das mal unternehmerisch betrachtet, dann ist das eine richtig große Zahl und sich darum zu kümmern, und zwar frühzeitig zu kümmern, ist tatsächlich eine Riesenherausforderung für viele Organisationen nach wie vor.
Ja, kann ich viele Dinge unterstreichen. Und mir fallen noch ganz viele Fragen ein, auf die wir gleich später näher eingehen, weil wir viele Unternehmen einfach auch, wie du gerade schon sagst, nicht langfristig darüber nachdenken, wie können wir das gut managen, dass das Wissen verloren geht, sondern eher man meistens ja so einen Tag vorher auf die Idee kommt, der ist jetzt bald weg und wie kriegen wir das jetzt noch irgendwie geregelt? Ja. Magst du noch kurz sagen, wie du zu dem spannenden Thema gekommen bist? Ist ja brandaktuell, finde ich, auch gerade mit KI. Du hast es ja schon angesprochen. Wissen ist ja eigentlich überall gefühlt verfügbar durch KI, durch die ganzen AI-Tools, dass man da sehr schnell auf Wissen zurückgreifen kann, generelles Wissen natürlich. Wie bist du zu dem Thema gekommen, da auch Unternehmen zu unterstützen? Was hat dich da motiviert?
Oh, weit hole ich aus. Ich versuche es ganz kurz zu fassen, weil so ganz kurz kriegen wir es auch irgendwie nicht hin.
Nein, du darfst gerne länger ausführen.
Ja, also es war tatsächlich Zufall. Also es war Zufall, in meiner letzten Festanstellung war ich im Marketingbereich noch tätig. Also ich hatte mit Wissensmanagement überhaupt keine Berührungspunkte, also geglaubt keine Berührungspunkte, sage ich jetzt mal. Und hatte aber einen wahnsinnig guten Draht zu unserem Learning Center in dieser Organisation, in der ich tätig war und wurde eingeladen von einer Mitarbeiterin, die sagt, Christine, magst du nicht mal dabei sein, wenn wir den Vertriebsschulen, hör doch da mal rein, ist für euch sicherlich aus Marketing-Sicht auch super spannend und interessant, hast du Zeit? Da ich immer so ein ja, so jemand in der Organisation, die viele Kontakte hat, immer ein gutes Netzwerk, habe ich so, ja, Sachen immer ganz gerne wahrgenommen, war dann dort und bin fast umgefallen, als ich da saß und zugehört habe und Rollenspiele mitgemacht habe, weil ich da gemerkt habe, dass das Wissen quasi fehlt. Ne? Also wir haben im Bereich Medizintechnik gearbeitet, viel mit Krankenkassen und Ärzten, aber auch viel erklärungsbedürftige Dienstleistungen quasi angeboten, nämlich Schlafapnoeiker, das heißt Menschen, die plötzlich aufhören zu atmen, wenn sie schlafen, was ja nicht ganz unkritisch ist und permanent müde sind. Das heißt, ein sehr sensibles Thema, manchmal auch echt gefährliches Thema, weil die Leute einfach plötzlich einschlafen, ne? Hinterm Steuer und so weiter. Und da braucht es eben gutes Wissen, um das eben auch beraten zu können. Und der Vertrieb ist rausgegangen mit altem Wissen, mit alten Materialien, mit Halbwissen für Krankenkassen, wo ich immer dachte, so, oh, das ist aber total schwierig, wenn du der Krankenkasse irgendwie so die Halbwahrheit erzählst, oder, ne? Also nicht ganz unkritisch und war da tatsächlich ein bisschen, also ich war schockiert und stand auf dem Flur und in dem Moment kam meine Vorgesetzte vorbei und die hatte immer sehr gute Antennen und fragte mich, sag mal, Christine, was ist denn eigentlich mit dir los? Und ich war immer noch so, total durcheinander und sagte, komm, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann sagte sie, oh, das gibt's ja gar nicht, ne? Was hast denn du da gerade aufgedeckt? Ich sagte, ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Und wir sind dann so ein bisschen in dieses Gespräch eingetaucht und dann sagt sie, hast du nicht irgendwie Lust, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Woran liegt das? Was hat das für Auswirkungen? Was können wir denn besser machen? Und bin dann damit tatsächlich nach Hause gelaufen. Ich bin damit an dem Tag nach Hause gelaufen, bin über Wochen damit rumgelaufen und hatte eben dieses, immer dieses im Kopf, was ist das eigentlich? Und habe dann angefangen zu recherchieren. Und bin dann wieder zu meiner Vorgesetzten und habe gesagt, guck mal, das habe ich gefunden, das nennt sich Wissensmanagement und so weiter und habe dafür dann das Mandat bekommen. Also ich habe einfach Zeit dafür bekommen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das war so mein Einstiegsfeld in, also wirklich mein Einstieg in das Wissensmanagement. Ich wusste nicht, dass das Wissensmanagement ist, dass es Wissensmanagement überhaupt gab. Also ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das irgendwann mal benennen konnte in einem Namen, wo ich dann gestolpert habe, aha, das ist das, das ist das. Und ich glaube, genau so, wie es mir ging, geht es ganz vielen draußen, weil Wissensmanagement häufig als so eine, ja, Nice-to-have-Disziplin betrachtet wird, aber eigentlich der ganz zentrale Punkt ist, weil es eine Querschnittsdisziplin in Organisationen ist. Also es tangiert auch immer das Qualitätsmanagement, es tangiert immer das Marketing, es tangiert immer die Strategie in einer Organisation. Wie wollen wir zukunftsfähig bleiben? Wie wollen wir vielleicht innovativ sein? Das heißt, wir auf das Wissen, was Organisationen ja immer haben, muss zugegriffen werden oder ich muss Möglichkeiten schaffen, um mir dieses Wissen, was ich brauche für meine tägliche Arbeit, möglichst einfach holen zu können. Und da scheitert es ja schon in den meisten Fällen. Also häufig begegnen mir Menschen so mit dem Motto, naja, aber wir haben ja schon eine Datenbank, wir brauchen dieses Wissen gar nicht, ne? Noch weiter irgendwie in Organisationen zu verteilen. Und wenn man dann aber mal genau schaut, dann merkt man eben, naja, es ist nicht wirklich sauber dokumentiert. Es gibt 35.000 Datenbanken. Und irgendwo ist alles verteilt. Kein Wunder, dass eine KI zum Beispiel darauf gar nicht zugreifen kann. Die kann vielleicht nur auf zwei, drei und der Rest verschwindet in Nirvana. Dann ist es so, dass natürlich keiner gerne dokumentiert. Also manches Wissen lässt sich auch gar nicht dokumentieren. Ich bin ja spezialisiert sozusagen auf dieses implizite Wissen, also das Wissen, was wir in dem Moment nutzen, in dem wir es brauchen. Das ist uns häufig aber ja gar nicht bewusst. Und wie tief geht dieses Wissen? Da haben wir ganz oft so Dinge im Kopf, die wir ganz schnell abhaken und die wir manchmal gar nicht verbalisieren können. Also dieses Wissen hervorzuheben und dieses Wissen in die Organisation reinzutragen und zu verteilen, so dass andere Menschen dich ansprechen können und sagen, hört mal zu, ich habe ja gehört, du warst in dem Projekt XY, lass mich doch mal an den Learnings teilnehmen oder solche Sachen. Da lege ich sozusagen meinen Fokus hin. Und so bin ich, jetzt bin ich weiter ausgeholt, aber so bin ich quasi zum Wissensmanagement gekommen. Und das hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache mich damit selbstständig, völlig blauäugig. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte keinen Kunden, ich hatte keine Kontakte. Ich wusste aber, ich will das unbedingt machen. Das macht mir richtig Spaß und Marketing ist mir ehrlich gesagt egal. Habe ich keine Lust mehr, ob der Flyer rot, grün, gelb oder blau ist, ist mir total egal. Da habe ich wirklich mein Feuer gefunden. Diese Arbeit mit Menschen, das fand ich super, finde ich heute noch super, da gehe ich auf.
Hört sich super spannend an und ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich war ja lange im Projektgeschäft und da war es eben auch genauso, dass wir das Projekt gemacht haben. Dann musste alles dokumentiert werden, so wie du sagst. In der Datenbank hatte eigentlich keiner Lust mehr zu, weil man gedanklich eigentlich jetzt fertig war damit und eigentlich noch schon wieder beim nächsten Projekt, ne? Das war ja meistens auch die Herausforderung. Da musstest du dich da schon wieder reinfuchsen und hat das jetzt eigentlich mehr, es war mehr so ein bisschen als, ja, ist irgendwie the pain in the ass, das jetzt auch noch zu dokumentieren. Aber ich glaube, später, wenn dann das nochmal hochgepoppt ist, vielleicht, hat man dann in die Datenbank geschaut und meistens war es dann mehr oder weniger schlecht als recht. Und wenn derjenige dann schon nicht mehr im Unternehmen war, dann musstest du damit umgehen, dass du eigentlich nicht genau wusstest, was wurde da gemacht, was war so die Learnings, so wie du sagst. Und dass viele Unternehmen, glaube ich, wirklich einfach nur Datenbanken haben, die aber mehr so tote Datenbanken für mich sind, ne? Also schlecht als recht dokumentiert ist. Jetzt hast du ja gesagt, du hast dich selbstständig gemacht, was ich ja total spannend finde, mit dem Thema, weil es ja auch irgendwie ein Zukunftsthema für mich ist. Wissen ist ja ein wichtiges Thema, trotz AI und so. Da kannst du ja später auch nochmal drauf eingehen. Jetzt hast du ja gesagt, du wusstest nicht, was Wissensmanagement ist. Wie würdest du es jetzt für dich ein bisschen definieren? Was ist für dich konkret Wissensmanagement jetzt? Wie du es
Also ich sage
verstehst?
meinen Kunden immer, stellen Sie sich vor, Wissen fließt in Organisationen nicht. Na, also es gibt ja so ganz oft so Sachen, wir haben Wissensinseln, also man baut zwischendrin auch nochmal so Mauern, weil wir ja gelernt haben, in unserem, so wie unsere Wirtschaft gerade noch funktioniert, dass sich Abteilungen abschotten, weil sie ein bestimmtes Ziel haben. Die andere Abteilung hat ein anderes Ziel. Das heißt, dieses Wissen kann nicht zielgerichtet für die ganze Organisation fließen und damit in Fluss bringen. Das heißt, Wissensmanagement ist im Prinzip eine Art ja, ich nenne es immer kuratieren, ne? Also stell dir zum Beispiel vor, du hast also einen Konzertsaal und da sitzt sozusagen der Dirigent mit seinem Team. Und jeder kann richtig gut was, indem er sozusagen sein Instrument bedienen kann und darin auch richtig gut ist. So ist das in Organisationen. Jeder ist angestellt für eine bestimmte Aufgabe und die kann er richtig gut. Jetzt ist es aber so, dass das natürlich abgestimmt werden muss untereinander, wie das Zusammenspiel sozusagen untereinander funktioniert, ne? Also man hat schon einen gemeinsamen Nenner, aber jeder hat da so seinen Teil mitzutragen. Und erst dieses Kuratieren ist dann sozusagen das Wissen in Fluss bringen. Ich mag tatsächlich das Managen nicht so gerne, weil wir es viel mit Menschen zu tun haben. Managen können wir nicht managen. Also das sperrt sich bei mir innerlich immer so ein bisschen. Das heißt, deswegen sage ich bin so ein bisschen Kuratorin von Intelligenz, die in der Organisation da ist, aber meistens eben nicht fließt. Und das verstehe ich unter Wissensmanagement sozusagen, dass dieses Wissen in die Organisation reinzutragen. Im besten Fall, dass jeder zur richtigen Zeit das richtige Wissen in der richtigen Form vorliegen hat oder sich holen kann sozusagen, um seinen Job besser und richtig gut machen zu können. Das ist für mich Wissensmanagement.
Okay. Jetzt habe ich es immer so erlebt, du hast ja schon gesagt, es gibt häufig eben einfach, ich nenne es jetzt Silos in Unternehmen, ne? Man, jeder hat so seinen Bereich und häufig wird er ja auch sehr stark geschützt, muss man ja fairerweise sagen, aus den unterschiedlichsten Beweggründen, ne? Aber ich habe ja zum Beispiel auch mitbekommen, Wissen ist ja häufig auch Macht ein bisschen und deswegen scheuen ja auch viele, diese Silos ein bisschen aufzubrechen, weil das dann vielleicht heißt, okay, dann bin ich vielleicht ersetzbar. Gerade vielleicht jetzt auch in der Zeit, wo ja viele Jobs auch ein bisschen auf der Kippe stehen, ist es, glaube ich, wahrscheinlich auch nochmal ein Thema in Unternehmen. Wie kriege ich Leute dazu, wirklich ja, diese Hemmschwelle zu überwinden, sie überzeugen, dass sie Wissen einfach teilen? Was sind so deine Erfahrungen, was Leute zurückhält, da auch ein bisschen mitzumachen? Was treibt sie da so ein bisschen an und wie kann man sie dazu bringen, da offen damit umzugehen?
Das A und O ist tatsächlich Kultur, auch wenn das keiner hören will. Das ist einfach so. Also wie wir miteinander agieren, wie wir zusammenarbeiten, wie stark kooperativ wir in Organisationen sind, hängt immer von der Kultur ab. Und wenn ich in Organisationen bin, die sehr hierarchisch sind, dann ist es manchmal tatsächlich schwieriger, weil diese Ellenbogenmentalität und dieses Absichern meines eigenen Bereiches, meines eigenen Jobs schon auch ausgeprägter ist. Also es ist nicht so, dass das in der Gesamtorganisation dann ist. Also es gibt zum Beispiel, auch da gibt es dann Wissensinseln, wo es Organisationen oder Teams gibt oder Abteilungen, die super geführt werden und da ist die Kultur super. Und da wird auch Wissen geteilt und da gibt es diese Silos gar nicht, weil man eben sehr stark darauf ja dieses Verständnis hat, wenn ich mein Wissen teile, bekomme ich immer was zurück. Also es hat weniger diesen Status, ich muss mich irgendwie absichern. Das heißt, das ist grundsätzlich, wenn wir von Kultur sprechen, schon ein Riesenhebel. Und wenn man insgesamt von, ich nenne das immer Wissensteilungskultur, also das Zukunftsinstitut sagt ja quasi auch, das Thema Wissenskultur ist eins der größten Hebel, die wir sozusagen in unserer Wirtschaft ja auch noch ja zu wenig betrachten. Ist eins der Themenfelder, die zukünftig einfach sehr viel mehr Relevanz bekommen. Dann ist es schon so, dass wir da drauf schauen können. Und die Frage ist immer, wie schaffen wir das? Und ich mache die Erfahrung bei meinen Kunden, dass je offener wir mit dem Thema umgehen und je mehr wir die Leute auch abholen, ihnen quasi diese Angst nehmen, sich entbehrlich machen, Angst vor einer Kündigung zu haben, Angst, dass dieses Wissen plötzlich nicht mehr nur mir gehört, sondern jemand, also ich es teile und jemand davon profitieren kann. Und wir ganz offen damit umgehen, desto eher sind die Menschen auch bereit, ihr Wissen wieder zu teilen. Mhm. Es hat auch also dieses Aufbrechen, sage ich, ich nenne das immer in Organisationen, von der Anonymität, die wir uns als Einzelpersonen oder auch als Teams gebaut haben, um uns irgendwie abzuschotten. Je mehr wir das aufbrechen und je mehr auch Führungskräfte und Teamleads das unterstützen und sagen, hör zu, das ist uns wichtig, dass Wissensarbeit auch eine Art der Arbeit ist, die wir vielleicht nicht monetär sofort sehen, aber dafür spüren. Und ich arbeite ganz häufig auch in Form von Graswurzelinitiativen, so nenne ich das. Das heißt, ich habe ein Mandat von einer Führungskraft oder einem Teamlead, der zum Beispiel sagt, ja, also Wissensmanagement machen wir schon, wir wissen, aber von oben kriegen wir erstmal kein Support, also mache ich es in meinem Kleinen, um eine Vorbildfunktion, also Role Model in der Organisation zu sein. Und das mag ich tatsächlich sehr gerne, weil wir dann sehr schnell merken, dass andere Abteilungen auf uns schauen und denken, irgendwie ist da was anders. Mhm. Und das ist genau das Thema Kultur, dass dann die Leute merken, die laufen anders durch den Flur, die interagieren anders, die Kooperation ist viel, viel höher, die sind irgendwie ganz enger. Und das trägt dann die Kultur. Also es hat viel, also ich mag auch dieses Thema Motivation nicht so gerne, weil ich denke immer, es kommt von innen, von uns heraus, wenn wir was gerne tun, wenn wir mit Menschen gerne arbeiten, dann machen wir das. Und wenn wir das gefunden haben, so wie ich, was ein großes Glück ist, dann überlegen wir nicht, machen wir das jetzt, sondern wir tun es einfach. Ne? Und da können aber Führungskräfte und Organisationen in dem Thema Kultur schon auch viel machen, indem sie Augenhöhe erzeugen, ne? Also dieses Machtverhältnis von oben, unten, top-down, bottom-up auch ein bisschen auflösen, indem wir vor allen Dingen Zeit bekommen für Wissensarbeit und indem wir auch an der einen oder anderen Stelle nicht so drauf gucken, erstmal monetär, was kommt denn am Ende raus? Also ich habe eine Organisation, die arbeitet sehr stark in Zeitkonten, das heißt, alles, was getan wird bei den Mitarbeitern, landet auf irgendeiner Kostenstelle.
Ja.
Und da fängt halt das Thema Wissensmanagement ja auch schon an, wie gesagt, okay, für Wissensarbeit gibt es gar keine Kostenstelle. Ne? Also, dass ich denke jetzt über Innovation nach, ich denke über mein Wissen nach oder ich schreibe, dokumentiere jetzt mein Wissen oder ich gehe in Austausch, dafür gibt es gar keine Kostenstelle. Das ist aber genauso wichtig, weil sonst kommen wir ja nicht weiter, wenn wir mit unserem Wissen nicht arbeiten in der Wissensökonomie. Und das sind dann schon so Stellhebel, die natürlich auch einzahlen in eine Wissensteilungskultur. Mhm. Und eins muss man auch immer sagen, also wir sind ja das Spiegelbild unserer Kultur. Also gerade wenn wir jetzt auch nochmal so in größer mal aufmachen, was gerade in der Welt passiert, verschieben sich Regeln, die für uns Europäer gesetzt waren. Jetzt kommt jemand und schießt da komplett gegen und spielt mit diesen Regeln nicht mehr mit. Und das ist ja im Prinzip nicht anders in der Organisation, wenn wir plötzlich die Regeln und da vielleicht in dem positiven Sinne, dass wir sagen, wir wollen anders miteinander umgehen, arbeiten, damit wir effizienter, effektiver, auch glücklicher und mit mehr Freude arbeiten, dann hat das ja auch einen Impact. Das heißt, Kultur formt sich immer mit den Menschen, die daran arbeiten oder eben zusammenarbeiten.
Ja, absolut. Kann ich unterstreichen, auch gerade das Thema, was du sagst, dass Führungskräfte natürlich da eine Vorbildfunktion auch haben und da so ein bisschen die Initiative zeigen müssen. Gleichzeitig weiß ich aber auch immer in größeren Organisationen, gerade so da, wo eben die Zeit so wichtig ist, dass da natürlich immer sehr stark auf eine Auslastung oder für was verwendest du wirklich deine Themen, was kommt da monetär raus? Und immer gleich die erste Frage eigentlich ist, was habe ich denn davon? Ja. Jetzt kann man sagen, okay, man kann es immer extrinsisch motivieren mit mehr Geld oder irgendeinem Boni, wenn man mitmacht, halte ich aber auch wenig von, weil das ist immer nur sehr kurzzeitig und verpufft ja, sondern ich bin eben auch ein Freund, so wie du sagst, das muss von innen herauskommen. Was sind denn, wenn du sagst, wenn man jetzt mal bei diesen Führungskräften bleiben, die das für sich in ihrem Team schon umsetzen, so die Herausforderungen, die sie spüren, weil dann kommt man ja erst ins Nachdenken, was kann ich jetzt hier ändern, wenn man merkt, okay, hier läuft es gerade nicht rund. Was sind so die Herausforderungen für Sie und was merken Sie, wenn Sie da wirklich ja Wissensmanagement einsetzen, was sich dann verbessert? Wo spüren Sie es selber? Weil das ist ja meistens das, wo einen ja am meisten motiviert wird, dass man da wirklich dran bleibt und das auch weiterträgt.
Ja. Es ist tatsächlich, also am Anfang muss man sich das immer so vorstellen wie so ein Nebel. Ne? Also wenn ich mit Führungskräften arbeite, sage ich, ja, warum setze ich denn jetzt überhaupt mit Wissensmanagement an? Also dieses ich stoche jetzt irgendwie mal im Nebel, was mache ich denn? Und dann schauen wir uns einfach das Team an und gucken, wo gibt's denn, also wo funktioniert die Zusammenarbeit nicht? An welcher Stelle hat im Arbeitsprozess, also wo fehlt Wissen, wo ist Wissen veraltet, an welchen Stellen und was kann die Führungskraft dafür tun? Und ich glaube, eins der größten Hebel ist tatsächlich, die Führungskraft nicht so hochzuheben, sondern natürlich ist sie auch Teil des Teams, aber in einer anderen Form, mit einer anderen Verantwortung. Und auch das merke ich in Organisationen, die sehr, sage ich jetzt mal, sehr, sehr fokuslastig sind auf bestimmte Themen, also wo es wirklich Fachexperten gibt, wo du denkst, ich verstehe nur Bahnhof, wenn der mit mir spricht. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dieses Vertrauen aufzubauen. Okay, der ist wirklich Fachexperte und dem lasse ich jetzt einfach auch seine Freiheit. Ich lasse dem das entscheiden und auch diese Zügel so lose zu lassen, sagt, okay, wenn der jetzt an eine Grenze kommt, wo er mich braucht als Führungskraft, dann wird er schon kommen. Also es hat ganz viel mit diesem Vertrauen zu tun und mit diesen unterschiedlichen, sage ich mal, Aufgabenstellung. Also eine Führungskraft ist für mich, also eine gute Führungskraft ist für mich jemand, der sein Team einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss mitbringt, weil das sind die Fachexperten, die ihm einfach zu unterstellt sind, die ihn weiterbringen, die das gesamte Team weiterbringen, aber eben auch sozusagen dann auch kommen, wenn sie irgendwas brauchen. Und häufig merke ich, also ich arbeite in vielen sehr konservativen Organisationen noch, die diese Doppelrolle haben. Da ist die Führungskraft auch noch Fachexperte. Und dann kommt das ja schon ins Schleudern. Ne? Also da hat die Führungskraft ja eigentlich gar keine Zeit für die Führungsarbeit, sondern sie ist ja noch in diesem Tagesgeschäft gefangen und mischt da auch noch mit. Und das aufzubrechen in Organisationen, da passiert gerade super viel, tun sich aber auch viele leicht und also nicht leicht oder mehr oder weniger sehr schwer und das auch nochmal zu betrachten unter dem Aspekt Wissensmanagement. Ihr müsst, also trennt das vielleicht einfach so, dass die Führungskraft auch wirklich Zeit hat, sich um das Team zu kümmern, die Rahmenbedingungen zu setzen, an den Rahmenbedingungen mit den Mitarbeitenden zu arbeiten. Und ich glaube, ja, beziehungsweise es ist immer ein Vertrauensthema. Es ist, also da, wo ich als Teammitglied mich gesehen fühle, wo ich mich wertgeschätzt fühle, wo ich einen Vertrauensvorschuss bekomme, in dem mir ganz klar wird, ich darf hier wirklich das machen, in dem ich gut bin, und habe da auch gewisse Freiheiten, wo ich entscheiden darf, ist das der größte Hebel, den man auch für Wissensmanagement in Kultur, in der Kulturbildung, was Wissensmanagement angeht, auch haben kann oder ja, hat.
Ja, eigentlich großes Schlagwort wäre dann eben auch psychologische Sicherheit, ein bisschen Vertrauen. Das hat ja auch viel mit der eigenen Haltung zu tun, die Führungskraft auch haben muss. So wie du sagst, viele sind ja dann einfach aus einer Expertenrolle Führungskraft geworden und machen ja auch mehr, manchmal häufig dann sehr viel Mikromanagement und gucken und geben eben nicht diesen Freiraum, dass Mitarbeiter sich da selber einbringen können, dass sie selber Ideen entwickeln können. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass es eben altes Wissen auch wichtig ist, um halt daraus Innovationen, so wie du eben auch am Anfang gesagt hast, zu entwickeln. Aber man darf auch nicht immer alles stoppen, weil man sagt, wir haben es immer schon so gemacht und es wird genau so gemacht, wie ich das sage als Führungskraft, weil ich es immer schon so gemacht habe. Und sondern dass die Führungskraft da offener wird und neugieriger wird, was eben auch die Jungen mit neuem Wissen oder eben selber kreieren und dass das nicht so als sie kratzen an meinem Denkmal vielleicht auch ist, sondern dass sie da ja eine Umgebung schaffen, wo man einfach sich offener austauschen kann und das nicht als Kritik immer so stark angesehen wird.
Ja.
Was sind denn Dinge, die du in deiner Praxis jetzt erlebst, wie man da so die ersten, weil das ist ja ein großes Thema, es hört sich ja mal sehr groß an, Wissen, jetzt gehen wir das Wissensmanagement-Thema an. Ob es jetzt im Kleinen im Team ist oder im ganz Großen, dass man das über das gesamte Unternehmen vielleicht angehen möchte. Was sind denn so die ersten guten Schritte, die man da gehen kann, damit dieser Berg nicht so groß aussieht?
Ja, also was ich tatsächlich in den allermeisten Fällen mache, ist, dass wir das in einer Abteilung oder in einem Team ausprobieren. Das heißt, wir gehen ganz dezidiert hin und überlegen uns, wie können wir unsere Wissensarbeit insgesamt besser gestalten? Was brauchen wir für Rahmenbedingungen und wie müssen wir diese Rahmenbedingungen dann für uns, sowohl Führungskraft, aber auch Mitarbeitende dann entwickeln, welche Maßnahmen braucht es und welche Methoden können wir aus dem Wissensmanagement dafür anwenden. Und da stelle ich ganz häufig die Frage, und da sind ganz viele immer wieder überrascht, wie gesagt, wie wollt ihr denn arbeiten? Also dieser Wunsch, ne? Also wie wollt ihr zukünftig arbeiten? Weil damit schon dieses implizite, wir schon ein bisschen in der Zukunft sind und da tun sich, weil die Frage wird nicht gestellt, ich sage, welche Rahmenbedingungen braucht ihr? Und ich frage halt immer, wie wollt ihr arbeiten? Weil dann schon viel mehr Ideen kommen aus sich heraus, weil sie ja schon gelernt haben, was nicht funktioniert. Ich will gar nicht wissen, was nicht funktioniert, sondern ich will wissen, was würde funktionieren. Das heißt, man hat da diese intrinsische Motivation. Ich arbeite dann im Piloten. Das heißt, wir schauen uns dann sehr genau an, was sind die Wünsche, wie sieht es gerade aus. Und dann identifizieren wir 2, 3 Stellschrauben, wo wir sagen, das ist ein Hebel, wo wir relativ schnell auch Ergebnisse sehen können, so dass wir damit arbeiten können. Und das implementieren wir dann gemeinsam, testen das tatsächlich 1-2 Mal aus und justieren immer mal wieder nach, bis das Team dann sagt, so, jetzt ist perfekt, jetzt können wir das quasi größer ausrollen. Und dann machen wir den Vorschlag für andere Organisationseinheiten und sagen, habt ihr Lust, euch da dran zu hängen? Meistens kommen die schon von alleine, weil sie gemerkt haben, oh, da funktioniert irgendwie ganz was anderes, viel besser. Und irgendwie laufen die anders rum. Und was wir natürlich schon auch machen, und da kommt das Marketing vielleicht auch wieder aus dem Hintergrund irgendwo her, dass wir das schon sehr stark in die Organisation dann auch rein kommunizieren. Also wir sind da auch schon sehr klar, dass wir sagen, naja, wir haben uns überlegt Folgendes, jetzt machen wir gerade das und laden dazu ein. Also wir haben immer die Einladung, sprechen immer die Einladung aus, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, kommt gerne vorbei. Bei einer Organisation sind wir gerade sehr proaktiv, da machen wir es tatsächlich so, dass wir Sprechzeiten ausgemacht haben, wo jemand von dem Team immer abwechselnd 1 Stunde in der Woche da sitzt und auf die Leute wartet und sagt, hör zu, wenn ihr Lust habt, dann zeige ich es euch gerne. Und das wird tatsächlich sehr gut angenommen. Also wir waren jetzt auch überrascht, das Team hat gedacht, so, naja, ob da wirklich jemand vorbeikommt. Aber die Kommunikation hat tatsächlich gezeigt, dass es gut funktioniert und dass die Leute vorbeikommen, sich da also informieren, was da anders läuft.
Spannend. Wie spielt denn da die KI mit rein? Das ist ja ein großes Thema, dass wenn du sagst, okay, man sitzt dort und teilt sein Wissen zwischen den verschiedenen Themen, wo kann man auch sagen, okay, wo unterstützt KI, wo kann man die Angst auch nehmen, dass KI jetzt quasi das ganze Wissen ersetzt und dass man da offen ist, da wirklich auch in den Wissensaustausch zu gehen? Weil du hast ja auch am Anfang gesagt, es ist manchmal, glaubt man, dass das Wissen so selbstverständlich ist, aber für andere ist es dann doch nicht so selbstverständlich. Wo ist da für dich so ein bisschen die Abgrenzung oder wie spielt das zusammen?
KI kann immer nur auf das Wissen zugreifen, das irgendwo niedergeschrieben wird. Also entweder niedergeschrieben, vielleicht in Videos, vielleicht in Tonspuren oder sowas wie wir heute in so einem Podcast. Darauf kann KI zugreifen. Sie kann nicht auf unser Gehirn zugreifen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal machbar ist. Ich wäre da kein Kandidat für. Das wäre mein hoheites Wissen, dafür wenn ich jetzt auch nicht so prickelt. Aber gut, anderes Thema. Und sie kann in ganz häufigen Fällen den Kontext nicht zusammenbringen. Also wenn wir Wissen irgendwo ablegen, das heißt in Dokumenten oder in Videos festhalten oder in Podcasts, dann kann sie darauf zugreifen. Sie kann auch einen gewissen Rahmen von Kontext aus den Inhalten, die sie rausfiltern kann, natürlich schon auch noch herstellen. Aber sie kann nicht über den Tellerrand hinausschauen. Und das, was wir richtig gut können und wo ich glaube, unser größtes Potenzial ist, ist innovativ zu sein. Natürlich kann KI uns da auch helfen, aber diese grundlegenden Gedanken, was können wir miteinander verknüpfen, also die Ideen, die manchmal sprühen, wenn wir komplett aus unserer Blase rausgehen und in eine andere Abteilung gehen und plötzlich uns klar wird, was machen die denn da? Das ist ja richtig spannend. Da fällt mir ja gleich drei Sachen für meinen Job an. Also das kann eine KI nicht. Also und deswegen, das ist auch so, manchmal fühle ich mich zurückversetzt so in die Ende 80er, 90er Jahre, wo Wissensmanagement sehr stark getrieben war durch Datenbanken. Ne? Also wenn ich mit die Organisation gesprochen habe, dann habe ich immer zu hören bekommen, ja, Wissensmanagement brauchen wir nicht. Wir haben ja eine Datenbank. Und ich habe gesagt, ja, das mag ja sein. Aber das, was ich ganz am Anfang sagte, ne, dieses implizite Wissen, das manchmal auch nur im Gespräch überhaupt uns bewusst wird, ne? Oder durch eine Frage getriggert wird, weil wir gemeinsam arbeiten und dann sagt, aber Moment mal, den Gedanken finde ich jetzt super spannend. Können wir da nochmal näher reingehen? Das kann eine KI nicht. Mhm. Also noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwann kann. Also es gibt ja auch Unternehmen, die sich mit dem noch stärker mit KI auseinandersetzen. Es gibt ja eine Organisation, die macht Experteninterviews mit KI. Mhm. Ich sehe das immer total skeptisch, weil es einfach auch noch, also wenn ich von Babyboomern spreche, noch eine sehr hohe Skepsis bei den Babyboomern einfach dieser Zielgruppe sehe, die wollen nicht durch eine KI interviewt werden. Mhm. Die denken sich, warum soll ich da in den Computer reinsprechen? Dann nehmt euch doch bitte mal die Zeit, sich mit mir auseinanderzusetzen. Also das hat viel mit Mensch-Maschine zu tun, auch diese Ängste, die da sind. Und ich glaube, also ich habe ja selber schon den Versuch gemacht, eine KI wartet ja auch nicht. Also sagst du mal 2 Sekunden nichts, dann fängt ihr schon an, die nächste Frage zu stellen. Da ist aber der Mensch noch nicht so weit. Ne? Der ist dann genau da, wo ich ihn haben will, nämlich in diesen Gedankengängen. Ah, ja, stimmt. Ah, da habe ich ja noch 5 Schritte. Ich habe dir jetzt 3 genannt, aber da sind ja noch 5 andere Zwischenschritte. Ja, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Da ist die KI schon davon gerannt. Also der hat ja schon 30 Fragen gestellt und der Mensch ist aus diesen Gedanken Karussell von einem zum anderen, was er sich dann im Kopf strukturiert, einfach schon weg, ne? Ist draußen. Und da muss sie, sage ich jetzt mal, empathischer werden oder irgendwie so eine, also ich kann ja lesen in den Gesichtern, ne? Ich kann lesen, hat der meine Fragen nicht verstanden, grundsätzlich ist der noch gefangen in seinen Strukturen, welche Frage muss ich als nächstes stellen, damit er irgendwie weiterkommt. Also all das spiegelt eine KI nicht. Und Und in dem Moment, wo wir Wissen dokumentieren, ist es leider schon veraltet, weil der Nächste vielleicht eine Frage stellt, die viel, viel relevanter ist. Und dann greift halt eine KI auf veraltetes Wissen. Und das mache ich tatsächlich gerade mit einer Organisation, die auch die Frage gestellt hat. Und die fand ich total spannend. Die sagt, ja, wir machen jetzt ein Single Point of Knowledge. Das heißt, wir konsolidieren alle Tools, die jetzt gerade so dafür prädestiniert sind, Wissen abzulegen und konsolidieren das in ein großes Tool. Es wird noch 2, 3 Anknüpfungspunkte geben, wo wir es einfach nicht zeitlich und auch managementmäßig einfach nicht abdecken können, aber es wird alles rein. Und dann kam die Frage, ja, aber können wir es nicht gleich, also meine Ansprechpartner kriegt von intern die Frage, können wir es nicht gleich mit KI machen? Und ich sage, wir machen jetzt erstmal die Hausaufgaben, damit die KI da überhaupt drauf zugreifen kann. Also wir machen, konsolidieren das jetzt erstmal, damit eure KI später zukunftsfähig ist und darauf dann drauf zugreifen kann, weil jetzt ist alles total ungeordnet und die wüsste ja gar nicht, wo sie hinschauen soll. Also was ist denn überhaupt relevant? Weil die haben auch, da tut sich gerade am Markt unheimlich viel und die haben ein Riesenproblem zu verifizieren, welche Information oder welches Wissen ist denn gerade noch aktuell. Der eine sagt so, der andere sagt so, das, was da abliegt, ist so halbwahr. Und da sind wir in so einem Bereich, das heißt, die müssen sehr valide Aussagen treffen, weil sie auch an die Regierung gebunden sind. Das heißt, die dürfen nicht irgendwas erzählen, ja, sondern das hat halt dann Konsequenzen, wenn sie auf das falsche Wissen zugreifen. Also das ist dann, da merkt man dann, wie wichtig das richtige Wissen ist.
Ja. Also ich glaube, KI kann, so wie du sagst, unterstützen, glaube ich, um Wissen zu teilen. Aber ich glaube, dass der Faktor Mensch da immer noch eine Rolle spielt. Weil es ja, wenn du sagst, Wissen teilen im Unternehmen und je größer dieses Unternehmen ist, desto spezifischer sind ja auch die einzelnen Abteilungen, Teams. Und ich glaube, da sind die Gespräche schon wichtig, so wie du sagst. Weil eine Abteilung kann natürlich sein Wissen teilen oder eine Person kann sein Wissen teilen zu seinem Experten-Thema. Aber diese Vernetzung, was heißt das jetzt für die andere Person, ist ja immer sehr unterschiedlich. Für die eine Person ist der Aspekt besonders wichtig für seine Arbeit und für eine andere Person ein anderer Aspekt. Und ich glaube, das kriegt man eben über eine KI vielleicht nicht immer ganz hin, da kriegt man vielleicht eine Idee. Aber ich glaube, da ist, so wie du sagst, der Austausch einfach wichtig und diese Gedankengänge, das ist ja ein Prozess, das kommt auch vielleicht manchmal nicht von heute auf morgen, je komplexer das Thema vielleicht auch ist, was sie zusammen bearbeiten, dass man da einfach im guten Gespräch auch einfach ist und auch vielleicht auch beide Seiten klar machen, okay, da stehe ich, da stehst du und wie kriegen wir es vielleicht auch zusammen, um da was Gutes Neues zu entwickeln.
Ja, ja. Also ich glaube, es kann immer gut als Sparring-Partner, um nicht auf diesem weißen Blatt Papier auch zu sein oder schnell eine Suche irgendwas zu haben. Na, da ist die schon sehr gut. Aber ich glaube, die tatsächliche Wissensarbeit, also das, was ich neu entstehen darf oder kann, immer im Kontext mit Menschen steht. Und ich glaube, das wird nicht verloren gehen, weil wir sind soziale Wesen. Und wir brauchen diese Interaktion mit Menschen. Unser Gehirn ist auch so danach ausgelegt, dass wir, gerade wenn wir von Input von außen bekommen, von anderen Menschen, einfach viel, viel kreativer sind, wie wenn wir in unserem kleinen Rahmen bleiben.
Ich finde, das hat auch was mit Sicherheit zu tun, ne? Weil sonst hat man halt einen langen Text von der KI und sitzt dann da erstmal wieder alleine. Und so hat man das Gefühl, wir lösen es zusammen. Und das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt in Unternehmen, um erfolgreich zu sein. Eben nicht mehr dieses Silo. Sonst hat man ein Silo mit einer KI. Und das ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll.
Nee, das hast du natürlich. Keiner möchte wirklich so arbeiten. Also ich glaube immer noch, dass wir einfach gerne mit Menschen arbeiten und das wird sich nicht ändern. Und ich musste immer ein bisschen so an Wolf Lotter denken, der ja auch so diese Einzigartigkeit jedes Menschen in dieser Wissensökonomie raushält. Also dieses, oder uns vorhält, diesen Spiegel, dass das weiterhin einfach eine extreme Kompetenz von uns Menschen ist. Das auch und das auszuweiten und zu spielen. Deswegen glaube ich, es wird nicht entweder oder geben, es wird sowohl als auch. Und es ist die Frage, wo kann uns KI wirklich sinnvoll unterstützen und wofür oder in welchem Feld sind wir einfach richtig gut nach wie vor und das sollten wir halt ausbauen.
Mhm. Jetzt hast du schon mal gesagt, einmal, es kann man nicht so wirklich messen. Es ist eben so ein weicher Faktor, wie so vieles andere auch, wie Vertrauen und psychologische Sicherheit oder viele andere Themen auch, ne, die im Unternehmen immer eine Rolle spielen, aber die man natürlich nicht so hart messen kann wie ein Umsatz, wie eine Rendite. Gibt es dennoch, kann ich mir vorstellen, zumindest aus meiner Zeit im Unternehmen, die Frage von Führungskräften, Unternehmen, wie man es messen kann oder wie man irgendwie den Erfolg dieser Initiative, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe das Thema an, du sagst ja auch, andere merken dann, die arbeiten irgendwie anders, woran wird es dann irgendwie doch greifbarer vielleicht, was es für einen Effekt hat?
Also es wird schon klarer und das kann man tatsächlich schwierig messen, aber die Leute merken natürlich, dass die Leute anders also die Zufriedenheit der eigenen Arbeit steigert sich, und das kann man natürlich schon messen, indem man Befragungen macht. Also wir machen das tatsächlich sehr häufig. Ich sage, was hat sich in deiner Arbeitsweise geändert? Das heißt, wir analysieren sehr genau, was hat sich geändert und an welchen Stellschrauben müssen wir noch drehen, damit es noch besser wird. Das heißt, das kann man schon messen. Und was viele Führungskräfte machen, ist, es gibt ja immer noch dieses Thema Zielvereinbarung oder Mitarbeitergespräche oder 1:1, also wie man da auch immer das nennt. Und da packen wir es tatsächlich mit rein. Also wir haben ganz häufig das Thema Zeitfaktor, also wo wir ganz dezidiert sagen, du hast in der Woche, im Monat, im Jahr so und so viel Zeit für Zeitarbeit. Also nicht Zeitarbeit, Wissensarbeit. Also wo man ganz effektiv sagt, da setze ich mich jetzt hin, wird kreativ, ich dokumentiere was. Also wie ist es dann definiert, was die ganze Range sozusagen abbildet. Und das wird wirklich nachgefragt. Und wir haben ja die Kostenstelle dafür dann auch entwickelt, wo die Leute ihre Stunden draufschreiben können. Das heißt, das können wir sehr gut messen. Also wird es angenommen, wird es nicht angenommen. Wenn es nicht angenommen wird, warum wurde es nicht angenommen oder warum wurde das Zeitkontingent, das wir zur Verfügung gestellt haben, nicht genutzt? Nicht in dem Maße genutzt. Das heißt, wir justieren da auch nicht nur einmal im Jahr, sondern wir haben dann echt vierteljährliche Gespräche, wo wir dann genau gucken. Und dann kann man natürlich das auch in Kosten messen, wenn wir sagen, okay, die Suchzeiten, bis ich an das Wissen, das ich brauche, komme, haben sich um eine halbe Stunde in der Woche runtergeschraubt, sind das Kosten. Ne? Also das sind dann Kosten, weil vorher habe ich so und so lange gesucht, heute suche ich halt Sekunden anstatt Minuten oder Stunden. Das können wir dann schon messen. Und da steigt die Zufriedenheit enorm, wenn die Leute plötzlich on point, ich habe das und das gesucht, ich habe entweder einen Ansprechpartner oder ich habe das richtige, valide Wissen gefunden, wo ich mir sicher bin, dass ich es jetzt auch nutzen kann und dass es jetzt valide ist und dass es richtig ist. Ja. Das kann man messen. Also es gibt schon ein paar Dinge, die sind so zwischen Soft und dann auch wirklich Messgrößen, die man aber durchaus messen kann.
Okay. Und jetzt so ein bisschen zum Ende unseres Gesprächs, was sind denn so für dich Punkte, die dir besonders wichtig sind, die Erfolgsfaktoren sind einfach oder die, was sind so deine Learnings, was Unternehmen oder auch Führungskräfte jetzt im kleinen Team tun sollten, damit das Erfolgsversprechen ist? Du hast eben schon mal gesagt, Kommunikation ist natürlich wichtig, da regelmäßig drüber zu sprechen. Gibt es vielleicht noch andere Punkte, wo du sagst, okay, das sollte auf jeden Fall gemacht werden, um das gut zu unterstützen?
Ich glaube, sich wirklich auch Zeit nehmen für Mitarbeitende, also sich auf Augenhöhe begegnen und sich Zeit nehmen zum Zuhören. Also die Frage wirklich mal zu stellen, was brauchst du, um gut arbeiten zu können? Ne? Diese Frage wird zu häufig einfach nicht gestellt. Die Frage wird umgedreht gestellt, wie gesagt, was hindert dich, dass du gut arbeitest? Und das geht immer so in dieses Meckern hinein. Und ich mag es ganz gerne, wenn man diese positive Denke schon gleich mit hat. Und dann deswegen frage ich das auch immer so in dieser Art. Also was brauchst du, damit es funktioniert? Und ich glaube, dieses Zuhören nehmen viele einfach noch nicht wirklich wahr. Weil Zuhören heißt ja aktives Zuhören. Sich nicht schon gleich Gedanken machen, was könnte man sofort besser machen oder anders oder reinkrätschen, sondern wirklich zuhören. Ich habe mich da am Anfang auch echt schwer getan. Ich habe mir immer auf die Fragen gestellt, ich höre total gut zu. Und dann, wenn ich ein Gespräch beendet habe, habe ich gesagt, was habe ich denn jetzt wirklich gehört? Ne? Also das ist ja auch immer so eine Wahrnehmungssache. Ich finde, das ist ganz wichtig. Und ich So ein genereller Wunsch habe ich einfach, dass Organisationen tatsächlich mehr auf die Menschen achten und das, was sie in den Organisationen, welches Potenzial sie da eigentlich haben. Also direkt vor ihren Augen. Viele schauen ja so nach außen und dabei ist im Prinzip das, was Organisationen brauchen, eigentlich schon längst da, nur sieht die keiner. Ne? Also die, oder sie werden nicht gesehen oder man hat einfach Scheuklappen vor den Augen. Also es ist, eigentlich ist alles da. Also wenn man es mal ganz hart nimmt. Und ich glaube auch, dass das Potenzial viel, viel größer ist als das, was man direkt vor Augen hat, weil ich hatte neulich auch so ein tolles Gespräch mit einer Organisation, die auch gesagt hatte, wir haben so tolle neue Jobs eigentlich, die wir gerne in die Organisation implementieren würden. Aber wir wissen gar nicht, wie wir das sichtbar machen. Also, dass die Mitarbeiter überhaupt die Chance haben, sich selber darauf zu bewerben, weil sie selber gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es in der Organisation gibt, sich weiterzuentwickeln. Und ich sage, ja, aber da fängt es ja schon an. Ne? Also dieses Wissen könntet ihr in die Organisation reintragen und damit quasi ein Angebot kreieren, was man annehmen kann und ganz aktiv auf euch zugeht. Also das sind so ganz kleine Sachen, wo ich immer denke, ja, genau so müsste es eigentlich laufen. Das finde ich total schön. Und da versuche ich, Organisationen ja einfach zu inspirieren, mehr auf die Menschen und mehr auf dieses Wissen, was sie schon in sich tragen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu legen.
Super spannend, ja. Wir sind leider schon am Ende unseres Gesprächs, Christine. Es ging so schnell rum. Ja. Aber vielen Dank, dass du uns so einen Einblick gegeben hast. Ich finde das Thema total spannend. Vielleicht sprechen wir auch nochmal. Und gerne. Was ist denn, wo können dich denn die Hörer finden, wenn sie sagen, okay, da möchte ich irgendwie mehr erfahren? Wie können sie in Kontakt mit dir kommen oder mehr zu deinen Impulsen?
Ja, also sie können mich grundsätzlich natürlich auf LinkedIn finden. Da poste ich auch relativ häufig, sage ich jetzt mal, zu den verschiedenen Themen. Sie können auf meiner Webseite schauen. Sie können aber auch noch mal, ja, ich habe tatsächlich relativ viele Vorträge dieses Jahr in den verschiedenen Veranstaltungen in Berlin, in der ganzen Bundesrepublik und das werde ich auf der Webseite auch irgendwann jetzt nochmal aktualisieren. Ich habe nicht gesehen, das ist schon uralt. Da kann man mich natürlich sehen und da kann man mich auch sehr, sehr gerne ansprechen auf diesen Veranstaltungen oder einfach Kontakt mit mir aufnehmen. Wenn irgendwas ist, ich bin nach wie vor ein offenes Buch. Ich teile unheimlich gern mein Wissen und werde regelmäßig auch immer mal gesagt, ich habe hier den Fall und das mache ich auch unentgeltlich, einfach mal miteinander sprechen. Mache ich einfach gerne, auch um zu erfahren, mit welchen Themen oder Schwierigkeiten sich Organisationen oder Menschen eben befassen müssen, um dieses Thema auch in der Organisation voranzubringen.
Ja, super. Genau. Super schön, dass du da auch mit gutem Vorbild vorangehst und das selber auch so schön lebst. Ich verlinke natürlich alles unten in den Shownotes, sodass die Leute dich gut finden können. Und dann bedanke ich mich erstmal, liebe Christine, für unser Gespräch.
Dankeschön.